Ja. Es soll heute um Grundbedürfnisse gehen. Um etwas, mit dem ich mich auf der Arbeit im Moment viel auseinandersetzen muss. Was meint ihr, was für Grundbedürfnisse haben wir Menschen?
Ja, Essen und Trinken.
Essen und Atmen. Trinken. Atmen, frische Luft, genau.
Kontakt haben,
ne? Ist schon was anderes. Ne?
Liebe,
ja. Genau, die Grundbedürfnisse, wir könnten jetzt aufzählen, wenn wir das wollten. Es geht auch um Temperatur, dass uns nicht zu heiß ist, aber auch nicht zu kalt. Ne? Gott hat die Welt ja so wunderbar geschaffen, dass alle unsere Bedürfnisse auch befriedigt werden können. Es gibt aber auch Grundbedürfnisse der Psyche. Habt ihr das schon mal gehört? Ich meine, du hast eben schon gesagt, der Kontakt zu anderen ist wichtig, Liebe ist wichtig, das wissen wir alle. Aber es gibt einen Psychologen, der heißt Klaus Grawe, der hat sich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt. Was könnten diese Grundbedürfnisse der Psyche sein? Und darüber möchte ich ein bisschen heute mit euch reden. Das Wort Psyche an sich ist ja etwas, was ist das? Das ist schwer greifbar. Ne? Das ist aber ein Wort, das begegnet uns schon in der Bibel. Es ist eigentlich nur das griechische Wort für Seele. Ne? Wenn in der Bibel irgendwo Seele steht, dann ist das meistens im griechischen Text steht dann Psyche, das Wort. Genau. Und dieser Klaus Grawe, das ist nicht nur einer gewesen, der einfach irgendwas sich überlegt hat und das dann aufgeschrieben hat, wie das so oft in der Psychologie passiert. Ne? Ich habe tolle Gedanken und schreibe die auf. Nee, der hat ganz viele Studien gemacht. Der hat viele Leute befragt, untersucht und vor allem nicht nur Leute, denen es schon gut ging, dass er die gefragt hat, warum geht's euch gut? Der hat auch bei Leuten, denen es gerade nicht gut geht, die eine psychische Krankheit haben, geguckt. Was sind so die Lebensumstände? Warum geht es denen jetzt gerade nicht gut? Was fehlt den Menschen? Deswegen ist es nicht nur Geschwätz, sondern da steckt auch, glaube ich, was hinter. In Jesaja 43, Vers 1 steht, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das soll nur ein Hinweis darauf sein, Gott hat dir alles gemacht. Der hat die Welt gemacht, der hat den Menschen gemacht. Jeden Einzelnen, der hier sitzt, wurde von Gott gemacht. Und deswegen, wenn es wirklich solche Grundbedürfnisse gibt, dann nur, weil Gott die in uns Menschen hineingelegt hat. Das erste Bedürfnis, was der Herr Grawe gefunden hat, ist das Bedürfnis nach Bindung, und zwar nach sicheren Bindungen. Und ich glaube, da würde jeder direkt mit dem Kopf nicken, ohne Bindung, ohne Beziehung in der Welt würden wir Menschen nicht zurechtkommen. Bindung, Beziehung, das ist ja auch ein anderes Wort für Liebe. Eine der ersten Sachen, die du gerade genannt hast, als ich nach Grundbedürfnissen gefragt habe. Genau. Und ich möchte mit euch mal lesen im 1. Mose Kapitel 2. Und da den Vers 18. Da steht etwas Wichtiges. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott schenkte die Eva. Und da sagt Gott eigentlich schon, ja, das ist in den Menschen so angelegt. Es ist nicht gut, dass nur ein Mensch alleine in der Welt ist. Der Mensch braucht Kontakt, der Mensch braucht Beziehungen, der Mensch braucht Bindungen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Was suchen wir in Beziehungen? Was ist das, was Beziehungen ausmacht? Wir suchen doch Liebe, oder? Bestätigung, Wertschätzung, Sicherheit auch, Geborgenheit, gerade in der Partnerschaft. Wenn man eine Partnerschaft mit einem Menschen eingeht, wenn man die Ehe mit einem Menschen eingeht, doch dann nur, wenn man Geborgenheit erfährt und Sicherheit sich erhofft. Für ein kleines Baby, für ein Neugeborenes gibt es nichts Wichtigeres, also fast nichts Wichtigeres, als die Liebe der Eltern. Natürlich braucht das Kind auch Essen, Trinken und all die anderen Sachen. Aber wenn es die Liebe der Eltern nicht hätte, dann würde ihm ja etwas sehr, sehr Grundlegendes fehlen. Manchmal suchen wir auch zu viel in menschlichen Beziehungen. Und da ist mir die Frau am Jakobsbrunnen eingefallen. Wenn ihr mal mit mir aufschlagen wollt, in Johannes Kapitel 4, da haben wir diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Und da steht ab Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus spricht hier von diesem lebendigen Wasser. Also er sagt, es gibt dieses irdische Wasser, das du hier an diesem Brunnen findest. Wenn du das trinkst, wirst du wieder durstig werden. Aber Jesus sagt, ich habe dieses lebendige Wasser. Etwas, was dein Bedürfnis für immer stillt. Sogar bis ins ewige Leben hinein wirst du nicht mehr durstig werden. Und die Frau, die vorher so ein bisschen immer gezweifelt hat, gesagt hat, du hast doch gar keinen Eimer dabei. Wie willst du denn das Wasser da rausholen und so? Die sagt jetzt, als Jesus das gesagt hat in Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht mehr hierher kommen müsse, um zu schöpfen. Sie hat diesen Glauben und will dieses Wasser jetzt von Jesus haben. Und was sagt Jesus? Der muss ihr doch jetzt dieses Wasser geben, oder? Er hat ihr gerade davon erzählt. Jesus sagt was Interessantes. Er sagt in Vers 16, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was vorher passiert ist, oder? Warum sagt Jesus das? Ihr wisst das, wie viele Männer hat diese Frau gehabt? Bitte?
Sieben.
Ja, so. Sieben, ja. Oder sechs, ne? Fünf hat sie gehabt und jetzt den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann, sagt Jesus, ne? Also es scheint nicht einfach nur um Essen und Trinken, um Wasser zu gehen. Jesus lenkt das Bedürfnis auf einen wunden Punkt der Frau, ne? Auf das, worum es eigentlich geht. Er sagt, die Frau antwortet in Vers 17, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Ist doch erstaunlich, oder? Mir ging es immer so, ich habe das immer gleichgesetzt mit einer anderen Geschichte, wo die Pharisäer wollten Jesus prüfen und haben ihm gesagt, was ist denn, wenn einer eine Frau hat und dann stirbt ihr Mann und dann übernimmt der Bruder, heiratet dann die Frau und dann stirbt er auch und dann der andere Bruder und der andere, wer ist dann im Himmelreich wirklich ihr Mann? Ne? Ich glaube, in dieser Geschichte ist das nicht so gewesen, dass die Männer alle gestorben sind und sie immer wieder einen neuen gesucht hat. Ich glaube, diese Frau war auf der Suche nach einer Beziehung, nach einer sicheren Bindung, nach etwas, was ihr ein Mensch vielleicht gar nicht geben konnte. Und sie hat immer wieder weitergesucht in neuen Beziehungen. Und es erinnert mich ein bisschen auch an die heutige Zeit, wo man im Freundeskreis schon oft hört, ich habe wieder einen neuen Freund, ich habe wieder einen neuen Partner. Manche, immer sind die Leute auf der Suche nach einer festen Bindung, aber sie finden oft nicht das, was sie eigentlich suchen. Wir haben doch alle dieses Bedürfnis, oder? Wir haben das Bedürfnis nach einer festen, helfenden, heilenden, unterstützenden, aufbauenden Partnerschaft. Jemand, der 24 Stunden für mich da ist, der mich kennt, der immer das Beste für mich will, der mich aufheitert, zum Lachen bringt, mich stärkt, ermutigt, tröstet und. Wer von euch hat Lust, diesen Job für mich zu machen? Mal Hand hoch. Ich sehe leider keine Hand. Schade. Aber das kann auch kein Mensch uns geben. Die eine wirklich sichere Bindung werden wir nur in Jesus finden. Und ich glaube, das ist auch das lebendige Wasser, von dem Jesus zu der Frau gesprochen hat. Die wird immer wieder durstig werden, wenn du dich an das Irdische, an das Menschliche hältst. Komm zu mir, komm zu Jesus. Unsere menschlichen Beziehungen, die wir auf Erden leben, sind ja auch nur ein Abbild des Himmlischen. Wir leben ja in einer sündigen Welt. Also das erste Bedürfnis, was Herr Grabe definiert hat, das Bedürfnis nach Bindung, nach sicheren Bindungen, das können wir eigentlich nur wirklich bei Jesus finden. Das zweite nennt er Orientierung und Kontrolle. Ist euch das bewusst, dass das ein Bedürfnis von uns ist? Ich denke schon. Warte schon mal, wir waren gestern mit meinen Neffen, meiner Nichte auf dem Spielplatz. Und da war so ein Karussell, wo man sich reinsetzt und dann dreht man und es dreht sich ganz schnell im Kreis. Saßt ihr da schon mal drin? Ich sitze da nicht gerne drin. Ich wollte mit meinem kleinen Neffen, der ist gerade mal 2 Jahre alt, so ein bisschen drehen. Und mein Bruder hat direkt gesagt, jetzt geht's los. Und hat das Ding gedreht. Das ist schlecht geworden. Und wenn man da aussteigt, dann wackelt man hin und her. Man weiß nicht mehr, wo es oben, wo es unten. Man hat überhaupt keine Orientierung mehr. Und dann merkt man, ja, Orientierung ist etwas ganz Wichtiges, was man dann wirklich zu wertschätzen weiß. Auch bei Leuten, die tauchen gehen. Ich weiß nicht, ob hier schon mal jemand tauchen gegangen ist. Es ist auch ganz wichtig, immer zu wissen, wo ist jetzt oben und wo ist jetzt unten, wo ist die Wasserdecke. Das ist ganz gefährlich, dass Taucher die Orientierung verlieren und plötzlich in eine falsche Richtung schwimmen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, Johannes Kapitel 8, Vers 12, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt und wer bei ihm ist, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und dieses Bild greift er auch nochmal auf in Johannes Kapitel 12. Und da im zweiten Teil vom Vers 35, der zweite Teil, da sagt er, denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Jesus ist das Licht der Welt. Bei ihm wissen wir, wohin wir gehen. Aber wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Wissen wir immer, wohin wir gehen? Wollen wir nicht diese Kontrolle, diese Orientierung haben? Auf meiner neuen Arbeit habe ich euch schon öfters erzählt, ist vieles, was mir schwerfällt, wo ich dranbleiben muss, wo ich Gott jeden Tag ganz intensiv brauche. Und manchmal fühle ich mich mehr, als würde ich in der Dunkelheit stehen, als im Licht. Aber bei Gott ist es so, wir wissen vielleicht nicht immer, was jetzt gerade der nächste Schritt ist. Aber wir wissen, wohin wir mit Jesus gehen. Wir kennen das letztendliche Ziel, worauf wir zusteuern. Wenn wir heute aus dem Gottesdienst rausgehen, wir wissen nicht, was heute noch alles so passiert. Wir haben so unseren Plan. Aber was im Einzelnen passiert, wissen wir nicht. Aber wir wissen, Gott will uns letzten Endes nach Hause bringen. Zu sich nach Hause. Auf die neue Erde. In Jeremia Kapitel 1. Jeremia Kapitel 1 sagt Gott im Vers 5, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und das, was Gott hier zu Jeremia sagt, das gilt auch zu jedem Einzelnen von uns. Ehe der uns im Mutterleib gemacht hat, wusste er schon, wer wir werden, wo wir hingehen, was sein Weg für uns ist. Und ein schöner Paralleltext steht im Psalm 139. Habe ich gestern in einem Kalenderzettel gelesen, das hat wunderbar gepasst. Psalm 139. Und da der Vers 16. Da steht, deine Augen sahen mich schon, als ich noch nicht gemacht war. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Noch bevor unser erster Lebtag stattgefunden hat auf dieser Welt, wusste Gott schon alle Lebtage bis zum letzten. Also scheint so, dass Orientierung und Kontrolle auch nur von Gott kommen kann. Wir kennen, wie gesagt, nicht jeden einzelnen Schritt unseres Lebens. Aber wenn wir mit Jesus leben, wenn wir bei Gott sind, dann kennen wir das Ziel. In Jesaja Kapitel 44 ab Vers 6, da steht, so spricht der Herr, Israels König, sein Erlöser, der Herr der Heere. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden. Er tue es mir kund und beweise mir. Wer hat von Anfang an die Zukunft verkündigt? Sie sollen uns sagen, was noch alles kommt.
Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Hab ich es euch nicht schon längst zu Gehör gebracht und verkündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels außer mir. Ich kenne keinen. Also Gott ist der, der auch die Zukunft offenbart seinem Volk. Und zwar von Anfang an. Da haben wir auch heute in der Sabbatschule drüber geredet. Die Gabe der Prophetie ist ein Geschenk Gottes, das uns Orientierung und Kontrolle geben soll. Gott möchte, dass wir wissen, was in dieser Welt, in diesem Weltlauf noch passiert. Und es ist schön, dass wir einen Gott haben, der kein Geheimniskrämer ist, sondern der ja, uns Sachen offenbart und nicht verschleiert. Wir kommen zum dritten von insgesamt 4 Grundbedürfnissen. Das dritte ist Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Wenn wir das als Christen hören, haben wir da, glaube ich, immer zwiespältige Gedanken, wenn es um Selbstwertgefühl geht und Selbstwerterhöhung. Es hat immer was mit Macht zu tun, oder? Dass wir vielleicht Macht ausüben wollen. Das klingt für uns nach nichts Gutem. Aber darum geht es auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist etwas, was dieser Mann in den Studien herausgefunden hat, was in den Menschen drinsteckt. Und ich glaube, er hat recht. In uns Menschen steckt doch dieses Streben nach mehr, diese Erhöhung oder so. Nichts anderes ist bei Luzifer passiert. Er hatte plötzlich diesen Wunsch, sich selbst zu erhöhen. Und Christ zu sein heißt oft, sich auch wie Jesus zu demütigen und alles an Gott abzugeben. Wenn wir in die Welt gucken, dann sehen wir, dass die ganze Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass jeder versucht, irgendwie das Beste zu schaffen, für sich reich zu werden. Die Ellenbogengesellschaft, die wir haben. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das der Jafflet jetzt mal anmachen kann. Genau. Da sehen wir ein paar Jungs, die machen ganz viele Videos auf YouTube, die machen so Sozialexperimente. Und in diesem Video, das kann auch jeder online finden, gehen sie durch die Stadt, ich glaube New York ist das, und fragen Menschen, die vor einer Pizzabude sitzen und ihre Pizza essen, einfach mal, kann ich ein Stück von deiner Pizza haben? Das ist interessant, was dann passiert. Gucken, ob wir es ans Laufen kriegen. Nein, ich habe hart dafür gearbeitet. Hol dir selber was.
Hi, how you doing, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. Sorry for asking.
Da könnte ich was haben. Ich bin sehr hungrig. Sagt, ne, geh weg.
No, excuse me. Can I have an extra slice? I'm hungry.
No, no.
Jetzt wurde er beschimpft. Ein paar Stunden später haben die einem Obdachlosen eine Pizza gegeben.
What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, you know, slices. You want the rest? Here you go, man. Alright, take care, buddy. Thank you. I want to give you a nice little tip.
Thank you.
God bless you, right?
Das regt zum Nachdenken an, oder? Wir leben doch wirklich in einer Ellbogengesellschaft, wo jeder versucht, für sich das Beste rauszuholen. Ich möchte den schönen Wagen haben oder ich möchte das und das haben. Ne? Und es ist interessant, dass die Menschen, die aus unserer Gesellschaft eher ausgegrenzt sind, so bereit dazu sind, zu teilen. Es gibt haufenweise so Videos im Internet. Wir haben vorgestern eins gesehen, da gehen zwei Jungs durch die Straße und lassen immer Geld fallen, aus Versehen. Also sie machen das natürlich mit Absicht, aber sie tun so, als wäre es aus Versehen. Und sie filmen das und man sieht, wie hinter ihnen Leute das aufsammeln und schnell wegrennen. Ne? Und nicht einer hat gesagt, hier, dir ist was runtergefallen. Und dann gehen sie auch an einem Obdachlosen vorbei und er lässt sein ganzes Portemonnaie fallen. Und was macht der? Der steht auf, hebt das Portemonnaie auf und geht zu ihm und sagt, ey, du hast dein Portemonnaie verloren. Das ist doch unglaublich, oder? Das, was uns in der Welt verloren gegangen ist, dieses füreinander sorgen, aufeinander aufpassen, das ist bei den Menschen, die echt so am Rande der Gesellschaft sind, ist das noch da. Die passen aufeinander auf. Finde ich toll. Ja, das ist natürlich ein Ziel von uns als Christen, von dieser Ellbogengesellschaft irgendwie wegzukommen, was anderes zu machen. Wir waren bei Selbstwerterhöhung. Und wir haben gerade diesen Zwiespalt besprochen, dass Selbstwerterhöhung immer danach klingt, dass Menschen mehr wollen und sich erheben wollen. Aber es heißt auch Selbstwertschutz und da ist auch wieder was Schönes eigentlich drin. Wir haben in unserem Grundgesetz im Artikel 1, Paragraph 1 steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist ein großes Glück, dass das da drin steht. Dass wir alle das Recht darauf haben, dass uns keiner im Alltag die Würde wegnimmt. Also ohne uns jetzt erhöhen zu wollen oder wie Luzifer das gemacht hat, ist unser Selbstwert doch etwas Wichtiges für uns. Und ich glaube, dieser Mann hat recht, es ist ein Grundbedürfnis von uns, dass wir unsere Würde auch im Alltag behalten können und die respektiert wird. Wir können natürlich auch, Gott hat uns natürlich auch Gaben gegeben, ne? Wir können auch was Tolles in der Welt erreichen. Wer möchte auf der Arbeit nur Befehle ausführen? Wir möchten ja auch selber was machen, kreativ werden. Aber immer wenn wir etwas Tolles machen oder Tolles erreichen, dann können wir in den Jakobusbrief gehen und da im Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 in den Versen 17 und 18. Da steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Also jede Gabe, die wir haben, die wir einsetzen dürfen auf der Erde, sie kommt ja letzten Endes von Gott. Also sind wir als Christen, dadurch, dass wir das wissen, eigentlich schon davor geschützt, uns selbst zu erhöhen, weil wir wissen oder zumindest von Geschwistern daran erinnert werden können oder von der Bibel, es kommt ja alles von Gott. Wir brauchen uns nicht selber zu erhöhen. Und es ist schön, dass Gott uns an diesen Gaben, die ja von ihm kommen, teilhaben lässt. Dazu steht auch ein schöner Text in Jeremia Kapitel 9. Jeremia Kapitel 9 und da die Verse 22 und 23. Da steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Also wenn wir auf etwas stolz sein dürfen, und wir dürfen auf etwas stolz sein, dann darauf, dass wir Gott kennen, dass wir ihn erkannt haben in unserem Leben. Das letzte dieser vier Grundbedürfnisse, das ist auch etwas, was wir zwiespältig sehen. Das heißt nämlich hier Lusterhöhung und Unlustminderung. Also mehr Spaß und dass es mir keinen Spaß macht, von mir fernhalten. Spaß, Freude, das wollen wir vermehren oder zumindest erhalten, festhalten. Und was uns nicht gefällt, das wollen wir weghaben. Aber da wissen wir auch als Christen, Freude ist auch eine Frucht des Geistes. Das müssen wir geschenkt bekommen von Jesus. Ohne den Heiligen Geist können wir keine Freude haben. Es ist ein Geschenk. In der Welt suchen die Menschen alle nach Lust. Wir sagen ja auch die Spaßgesellschaft. Ne? Das ist ein Begriff, der vor ein paar Jahren sehr in war. Wir leben heute in der Spaßgesellschaft. Und es gibt viele Angebote in der Welt. Man kann überall hingehen, man kann schöne Sachen finden, die einen glücklich machen können. Man kann überall einkaufen. Die Shoppingcenter werden immer größer in der Welt. Aber ja, die Sachen, die wir da finden, sind eigentlich doch Lügen. Und trotzdem haben viele Menschen die Lust zum Lebensprinzip gemacht. Und dazu gehört auch oft der Reichtum. Der Reichtum ist oft das Mittel zur Lust. Aber wenn ich einen guten Beruf habe, egal ob der mir Spaß macht oder so, aber ich kann da viel Geld verdienen, ja, dann kann ich mir das Auto leisten und dann kann ich mir das leisten und das und das. Und vielleicht muss ich gegen den Arbeitskollegen ein bisschen die Ellbogen ausfahren, damit ich die Beförderung kriege, weil dann kann ich mir wieder das und das und das leisten. Das Lustprinzip ist etwas, was viele Menschen ja zu ihrem Lebensprinzip gemacht haben. Aber wenn wir diese Sachen im Einzelnen genau betrachten, dann sehen wir, dass das wirklich alles Pfeiler sind, an die man sich zwar anlehnen kann, die aber ganz schnell auch wieder wegbrechen. Es sind keine wirklichen Stützen für unser Leben. Das sieht man ganz klar beim Reichtum immer sehr gut bei den Lottogewinnern, die dann durch die Presse gehen. Die Leute, die Millionen Gewinne machen und zwei Jahre später verarmt auf der Straße sitzen, weil sie mit dem Geld absolut unverantwortlich umgegangen sind. Lustgewinnung und Unlustvermeidung. Wahre Glückseligkeit, das wissen wir als Christen, werden wir doch erst auf der neuen Erde bei Gott wirklich finden. Wir leben noch in einer Welt, ja, die von der Sünde geplagt ist. In einer Gesellschaft, die von der Sünde geplagt ist. Ich möchte mit euch gerne im 1. Timotheus in Kapitel 6 einen Text lesen. 1. Timotheus, Kapitel 6. Und da steht ab Vers 12: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscher, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Macht in Ewigkeit. Den Reichen in den jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wir leben ja in einem großen Kampf. Ein Kampf, der ja unsichtbar fast stattfindet. Aber wir leben da drin und wir können nach diesem Lustprinzip als Christen nicht leben. Wir wissen, wahre Glückseligkeit wird erst auf der neuen Erde kommen. Und hier Wir werden kein Glück hier finden durch Reichtum oder einen schönen Urlaub oder sonst was. Wir werden Glück darin finden, Gutes zu tun und die Gaben zu teilen, die Gott uns schenkt. So wie in dem Video eben, dass wir bereit sind, das weiterzugeben, was Gott uns ja geschenkt hat. Und da ist uns auch Jesus vorangegangen. Wir wissen ja, wird in der Bibel der Mann der Schmerzen genannt. Der hat hier auf Erden gelebt, nicht um Freude oder Spaß zu haben, er hatte einen klaren Auftrag. Jeder Tag war für ihn klar, ich muss Menschen begegnen und ich muss Menschen kennenlernen und Menschen retten. Und wenn wir die Bibel durchgehen, dann finden wir haufenweise Menschen, die nicht hier den Himmel auf Erden gelebt haben, sondern die auch in ganz schwierigen Situationen waren, ne? So wie Josef, Daniel, Hiob, Esther, Jona, Jesaja, Jeremia, Paulus und man könnte die Liste immer weiterführen. Nach dem Lustprinzip zu leben auf der Erde macht keinen Sinn. Nur in Verbindung mit Gott. Wenn wir unsere Freude in Gott finden, wenn wir wirklich verstehen, Freude ist ein Geschenk des Heiligen Geistes und alles, was wir brauchen, finden wir in Jesus. Ja, dann ist unser Lustprinzip nicht, was können wir Tolles in der Welt finden, sondern wie können wir näher zu Gott kommen, damit er uns fröhlich macht. Und Gott schenkt uns diese Freude. Einen letzten Bibeltext habe ich, dann bin ich fertig. Der steht in Philippa. Philippa Kapitel 4. Philippa Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Jesu Christi. Amen.